was mich wunderbar befriedigt, ist, wenn ich einer Grafikerin oder einem Künstler seine Idee wunderbar unterstreichen kann durch den Einsatz von kreativen Druckmitteln und so eigentlich die primäre Idee vom Autor stärker hervorheben kann und mich als Dienstleister eigentlich im Hintergrund halte. Lorenz Bögli.
Hier ist der Michael und der Jordi vom deutschen Kreativpodcast Projektabhängig. Hallo, herzlich willkommen, ja, Lorenz Bögli. Hallo.
Hallo, Christi.
Ist es in Ordnung, wenn wir uns duzen?
Ja, das ist korrekt.
Wunderbar, super. Kurz gesagt, wir freuen uns natürlich heute auf die Folge ganz besonders und auf dich als unseren Gast, Lorenz Bögli aus der Schweiz. Man schreibt über ihn, er sei einer der besten und am meist ausgezeichnetsten Siebdrucker der Welt. Das klingt total vielversprechend. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro.
Bist du süchtig nach neuen, kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael Mach und Jürgen Breu.
Ja, Lorenz, nochmal grüß dich. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Was machst du gerade, Lorenz?
Ja, es freut mich außerordentlich und ich bin ein bisschen aufgeregt, ob ich wirklich die Inhalte, die ich mir vorgenommen habe, auch formulieren kann. Mhm. Ja, heute bin ich mit dem Fahrrad arbeiten gegangen und habe dann noch einen Job, eine neue Parfumverpackung zu kreativ umzusetzen.
Ah, okay.
Das heißt, hier werden eigentlich durch die Effekte, durch die Möglichkeiten der Siebdruckeffekte, werden kreative Lösungen gesucht.
Das klingt ja schon spannend.
Lorenz, wann beginnt denn normalerweise so dein Arbeitstag? Wann fängst denn du an?
Ja, der Wecker läutet um 5.
Also das heißt, es geht früh los und es klingt sehr eifrig.
Hört spät auf, ja.
Ja.
Also es ist, wie soll ich sagen, Siebdruck ist ähnlich zeitintensiv wie Bauern.
Ah, okay. Kann man das direkt so vergleichen, gell? Also
wie... Ja, vom Aufstehen und ins Bett gehen schon einfach auch von den Saisons her. Das heißt, gegen Weihnachten ist natürlich eine extreme Nachfrage. Mhm. Und und im Sommer ist vielleicht ein bisschen eine Delle. Ja. Gerade umgekehrt zum Bauen.
Jetzt wohnst du ja in einem recht überschaubaren Dorf, wenn man das so sagen kann, in Münchemir. Ist das richtig?
Ja, genau.
Es ist ungefähr 1000 Einwohner, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Ist ein totales Kaff und da wird vor allem Gemüse angebaut.
Aha. Wohnst du direkt neben der Druckerei oder wie lange hast du da in die Arbeit?
Nein, ich wohne Richtung Bern. Also der Arbeitsort ist eher vom Gebäude her definiert. Es war früher eine metallverarbeitende Firma drin, die Uhrengehäuse gedreht haben und die Raumaufteilung mit Drucksaal, Nasszelle, Lager und Büro, die waren einfach so ideal, dass ich das hier seit jetzt vielleicht 12 Jahren gemietet habe. Aber der Ort, das hätte irgendwo anders sein können.
Ah, verstehe. Also jetzt ist es ja so, wir waren ganz gespannt und waren richtig motiviert, als wir auf Recherche gegangen sind, wo wir uns wirklich mehr mit dir als Person und mit dir als Druckhandwerker auch beschäftigt haben. Und Michi, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da so richtig, also ich hätte gar nicht aufhören können zu lesen, was es da über dich zu erfahren gibt und über deine Werke, was du so machst und wie viel du aus diesem Thema Siebdruck herausnimmst. Und was mir aber aufgefallen ist, dass es zum Beispiel videotechnisch oder auch pressetechnisch recht wenig von dir zu lesen gibt. Hat es einen bestimmten Grund? Sagst du ziehst dich bewusst ein bisschen zurück aus dem Medienbereich oder ist es einfach noch nicht so vielen Leuten aufgefallen, was du eigentlich machst?
Ja, es ist jetzt ein Trend, den ich mache, seit ich diesen Instagram-Account habe, dass ich viel mehr mit Videoli arbeite und mit Veröffentlichungen auf den sozialen Medien. Aber vorher war ich wirklich extrem versteckt. Ich habe mich hinter großen Offset-Druckereien versteckt. Die haben mir sehr viel Arbeit zugetragen. Meine kleine Struktur mit 3 Personen ist schnell mal eigentlich gesättigt. Und daher musste ich über Jahre eigentlich mich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Natürlich habe ich Vorträge gehalten, was ich sehr gerne mache. Man kann sich erinnern an der Creative Paper Konferenz vor 2 oder 3 Jahren in München. Mhm. Das war ein wunderschöner Vortrag, der super Feedbacks gegeben hat. Oder ich war auch an der Unfolded in Gmund habe ich einen Mini-Stand gehabt. Oder einmal war ich am Effekteforum Darmstadt bei Merck oder ein Vortrag an der Viscom Frankfurt. Das mache ich auch in Frankreich und Italien, mache ich das sehr gerne. Aber das ist etwa das Maximum meines außerbetrieblichen Engagements. Ich bin da quasi der Gefangene meiner eigenen Arbeit. Ich habe 3 Maschinen. Und die lassen mich einfach nicht weggehen, weil sonst würde das unglaublich viel Geld kosten.
Das sind so wie Kinder eigentlich, gell? Also das ist so fast schon so eine familiäre Konstellation. Also diese Druckmaschinen, mit denen man täglich zu tun hat, um die man sich kümmert. Und wir haben ja auch erfahren, dass du eigentlich total, du bist eigentlich in deinem Druckereibereich völlig für dich alleine, gell? Also du lebst dich da in diesem Bereich völlig aus und es gibt sonst niemand, der dir da irgendwie dazwischen funkt, gell? Du bist also...
Ja, das stimmt, ja.
Du machst da alles alleine. Was ich mich gefragt habe...
Ja.
Was ich mich bei dem Bereich gefragt habe, ist, wie das auf Dauer so ist, wenn man immer alles alleine macht. Also hattest du nicht mal das Gespür, dass du irgendjemanden mit ins Boot holen musst?
Also wenn natürlich Komplimente kommen, dann ist das wunderschön, alleine zu sein. Dann muss man sie nicht teilen. Aber wenn Probleme sind, dann würde man gerne einen Partner haben, den man das ein bisschen abschieben kann. Also bitter wird's, wenn es Probleme gibt. Mhm. Aber ja, traumhaft ist, wenn es wirklich die Zufriedenheit des Kunden zu spüren ist. Dann darf man das sehr persönlich nehmen. Aber ich glaube, das liegt an meiner Art, dass ich wirklich sehr gerne total alleine arbeite und mich 120% daher konzentrieren kann.
Okay.
Und daher kommt dann auch ein Resultat heraus, das vielleicht schwer zu vergleichen ist. Diese Resultate kommen aus einem Fokus, aus einer Konzentration, die nicht mit der Hand, sondern eher mit dem Kopf getroffen sind.
Also es ist ja schon faszinierend. Jordi, du hast es vorher gesagt, wer sich so ein bisschen mit der Person Lorenz Bügli beschäftigt. Mir ging es tatsächlich auch so, es wurden Stunden. Auch weil du Lorenz gerade ansprichst, den Instagram-Account, also wenn man sich auch mal die einzelnen Posts durchklickt, die einzelnen kleinen Videos sich ansieht, es ist ja unglaublich. Wisst ihr, an was mich das so erinnert? An die Tierwelt. Okay. Wenn ich deine Arbeiten sehe, wenn du Lichtreflexionen oder wenn du das Papier bewegst oder so, ich denke immer an diese farbenfrohste Tierwelt, die der Mensch oder das menschliche Auge ja vor allem in der Tierwelt so toll erfassen kann. Ich habe da sofort eine Parallele gezogen, weil diese unglaublich kräftigen, leuchtenden Farben, ich weiß nicht, ich sehe da immer ja auch wieder diesen bunten Pfau oder Vögel oder es ist faszinierend. Also wirklich empfehlenswert, diese kleinen Videos. Ohne dass wir jetzt schon ins Detail gehen, gell, was jetzt die Halbton-Geschichten betrifft, aber diese kleinen Videos sich mir anzusehen, ist wirklich empfehlenswert.
Michi, ich habe dir gestern ja empfohlen, ich habe dir gestern ja empfohlen, diesen Imagefilm anzuschauen, wie die Farbe zu Menschen kam. Ja. Lorenz, eine Frage an dich. Also dieser Imagefilm ist ja unglaublich stimmig und unglaublich poetisch und zeigt ja nochmal dieses extreme, extrem kunstvolle und komplexe Handwerk in all ihren Facetten. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen, wie da dieser Ursprung entstanden ist, wie du zu dieser Komposition auch gekommen bist, die diesen Imagefilm ausmacht?
Ja, für mich ist dieser Film effektiv sehr stark aussagekräftig über eigentlich die ganze Arbeit, die ich mache. Das heißt, die Firma Mondi Paper aus Wien hat mich angefragt, sie hätten ein neues schwarzes Pergrafikapapier, Infinity Black, und würden gerne bei mir, bekannt als den Schwarzpapierdrucker, würden sie mich filmen, wenn ich auf diesem Papier etwas drucken würde. Da habe ich gesagt, ja, dass die eine Seite von diesem Vorschlag sei gut und die andere extrem schlecht. Ich würde Ihnen einen anderen Vorschlag machen. Sie würden mir das Geld zur Verfügung stellen und ich würde Ihnen einen Film bringen. Und dann haben sie gesagt, okay. Und dann hatte ich 10.000 Euro zur Verfügung. Ich wusste nicht, ob man damit einen Film machen kann und habe dann meinen Kollegen gefragt in Bern, Rob Lewis, Fotograf und Filmer, kannst du mit 10.000 Euro einen Film machen? Und er hat gesagt, ja, ja, da geht was, ja. Und dann habe ich mir überlegt, als Liebhaber der griechischen Mythologie, wie kann ich diese Erfindung vom RGB neu erzählen? Und habe dann das so gemacht, dass wirklich dieser RGB-Druck als die letzte bekannte Sage von Gustav Schwab oder nach Gustav Schwab erzählt wurde. Und ich bin zu meinem Nachbar gegangen. Das ist ein Philosoph-Perkussionist, der hat in der Band Stiller Haas gearbeitet. Und ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, schau, ich habe eine Idee einer neuen griechischen Sage, eben wie die Farben zu den Menschen kamen, und habe das erläutert. Und er hat in kurzen Sätzen dann das umgesetzt. Das habe ich sogar bei einer Kollegin in Athen, die Papiere vertreibt, Perakis, Adina Perakis, habe ich es auf Griechisch übersetzen lassen und habe das wirklich dann so gemacht, dass die Geschichte wird gedruckt auf diesem schwarzen Papier und am Schluss ist eigentlich der Hauptdarsteller dieses Druckprodukt auf Pergrafica Infinity Black. Und man sieht die Entstehung, das heißt, ganz wichtig ist eigentlich die erste Szene. Man sieht die Fotografie als der Anfang eigentlich der gesamten grafischen Kette. Und von der Fotografie geht es dann weiter. Hier wurde das Thema, dass man eben genau diesen Tieren, diesen Fasanen die Farbe wegnimmt und dann den Menschen zuführt. Und das wurde so versucht, bildnerisch umzusetzen, was in diesem endgültigen Resultat dieses Falters dann zum Zug kam.
Also absolut poetisch, gell, Michi, wie ging es dir, als du den Film angeschaut hast? Du bist ja, also gerade du bist ja, was Thema Film und Fotografie angeht, ja extrem drin im Thema, gell, und hast da ganz ein feines Gespür dafür. Wie ist es dir denn dabei so gegangen, wo du den Film angeschaut hast?
Ja, es ist erstens schon mal wirklich total spannend, allein diese Brücke eben zu diesem griechischen Thema. Also ist wirklich, ich bin ja gleich weiter auf das nächste Video gekommen, das mich erinnert hat an einen DJ, an einen Performer, an einen Lichtkünstler. Also das hatte ja auch was von einem Live-Auftritt. Mir gingen da noch die 100.000 Zuschauer ab. Aber es wirklich, also ich habe da drin gleich ein Event gesehen. Es ist hochinteressant, gell, was die Menschen in irgendwas sehen. Ja, toll. Also ich finde das sehr kreativ und total inspirierend.
Lorenz, jetzt hast du vorhin, als du über diesen Imagefilm berichtet hast, hast eh schon ein Stichwort genannt, wo wahrscheinlich recht viele, die sich diese Episode jetzt anhören, erst einmal hellhörig geworden sind. So, hä? RGB-Druck? Und ich finde, wir sollten da nochmal im Detail ein bisschen reingehen und das nochmal von einer einfachen Perspektive her bis hin zum etwas komplexeren beleuchten, weil ich finde, RGB-Druck ist so schnell gesagt, aber es ist ein ganz anderes und neues Level des Druckhandwerks. Und ich weiß noch, du hattest mal auf einer Messe gesprochen, wo du eben auch diesen Prozess ein bisschen ausgeführt hast mit diesen Perlglanzpigmenten, die diesen Effekt hervorrufen. Und magst du uns da kurz mal erklären, wie dieser RGB-Druck zustande kommt, weil man ist ja immer gewohnt oder man kennt ja RGB nur von Bildschirmen und man rechnet auch damit so, dass das auch nur von Bildschirmen kommen kann. Wie hast du es geschafft, dass du das auf den Druckbereich, jetzt im speziellen Siebdruck, übertragen kannst?
Also wir können ja jetzt bei diesem Podcast ehrlich sein. Also diese Geschichte mit der Sage, das ist nicht ganz zutreffend. Es ist eher eine technische Errungenschaft. Und zwar, ich habe sehr viele verschiedene Perlglanzpigmente der Firma Merck. Und eine Serie ist eine besondere, die ich nicht gewusst habe, was das jetzt für eine Charakteristik hat. Und da kam ein Mann, Peter Klauter, der den Pigmenten vorstellt, zu mir in die Firma. Wir haben da über Projekte gesprochen. Und dann sage ich, Herr Klauter, charakterisieren Sie mir mal diese Serie. Und er hat dann gesagt, ja, das sei eine spezielle Iridinserie, vor allem für Automobilindustrie, für Außenanwendungen. Und die hat die Fähigkeit, wenn sie sich überdrucken, überlagern, dass sie sich zu einer Drittfarbe mutieren. Im Gegensatz zu allen normalen Iridinfarben, die sich immer zu Silber vermischen. Und wo ich das gehört habe, habe ich mir das vorgestellt, der Farbkreis von Johannes Itten auf diesem Zifferblatt, habe gesagt, ja, dann würde das ja möglich sein, dass ich effektiv rund um den Farbkreis eigentlich alle Pantone-Töne in Iridin umsetzen könnte. Und im absoluten Schluss müsste es möglich sein, dass sich die drei Grundfarben der additiven Farbmischung, Rot, Grün und Blau, sie müssten sich eigentlich zu einem Weiß zusammenfügen. Und das habe ich dann ganz einfach so mit einem Handandruck gemacht, die drei Farben übereinander gedruckt und habe gesehen, ja, das funktioniert. Dann habe ich meinen Lithografen telefoniert, habe gesagt, schau, nimm ein Bild, ein vierfarbiges Bild, es ist egal was, und du sollst mir jetzt ein Rot, ein Grün und ein Blau separieren. Eine RGB-Separation machen. Und er hat das gemacht in der Umkehrung von Cyan, Magenta und Yellow und hat mir so eigentlich den ersten separierten additiven Vierfarben-RGB-Druck als Filme gebracht. Und das habe ich angedruckt, das war 2013 und das hat sofort funktioniert.
Völlig krass. Verrückt. Was ging dir dann durch den Kopf?
Ja, man ist am Anfang und ist einfach total überrascht, dass so ein physikalisches Phänomen so einfach möglich ist. Ohne Schwierigkeiten. Ich hatte keinen Widerstand. Es gab keine technischen Probleme. Es hat einfach von Anfang an sofort funktioniert. An was habe ich es gemerkt? Das heißt, ich konnte den Farbton Magenta als Mischfarbe erzeugen. Ich habe Cyan und sogar Yellow als Mischfarbe in meinem additiven Vierfärber vorgefunden. Und natürlich dann eben die hellen Töne. Und da wusste ich, dass das jetzt eigentlich der erste RGB-Druck ist. Und hatte Freude daran, dass ich dann an meinem Messebesuch im Oktober in Monaco Das ist die wichtigste Luxusmesse Europas, die heißt Luxpack. Und da stelle ich seit Jahren aus. Da war ich dann froh, dass ich wieder endlich einen neuen Effekt zeigen konnte. Und habe aber auch nach Darmstadt telefoniert und habe gesagt, hey, ich habe da etwas herausgefunden, ich sei jetzt fähig, mit ihren Pigmenten einen RGB-Druck zu machen. Und die haben auch das sofort verstanden und mir verboten, das jemandem zu zeigen, sowieso nicht an dieser Messe vorzuführen.
Okay.
Und um einen Patentprozess in die Wege zu leiten, und das hat dann über 3 oder 4 Jahre gedauert, bis die Firma Merck dann dieses Patent erwirken konnte. Man darf sich nicht vorstellen, es ist nicht der Prozess, der patentiert ist, sondern die Pigmente, die zu diesem Effekt führen.
Ah, okay.
Das heißt, die Firma Merck wollte ausschließen, dass andere Firmen sich um diese Farbtöne herum, diese speziellen Iridiumfarben erzeugen könnten. Und dann musste ich effektiv 3-4 Jahre warten, bis ich dann mit dem eigentlich nach außen treten konnte.
Wow, so lange.
Hält man das überhaupt aus? Ja. Also man möchte ja vor lauter Begeisterung jedem davon erzählen eigentlich, gell?
Ja, ich habe es dann schon unter dem Tisch gehabt und ausgewählten Personen gezeigt, dass das wirklich eben gelungen ist. Und interessant ist, wenn ich das Leuten zeige, je professioneller sie in diesem Gebiet arbeiten, desto ungläubiger nehmen sie dieses visuelle Ergebnis wahr.
Verrückt.
Sie wehren sich richtiggehend vor der Tatsache, dass das da jetzt physisch vorliegt.
Ehrlich?
Ja, genau. Was aber natürlich die Arbeit nachher war, ist eine Optimierung der Separation. Das heißt, ich musste über Jahre von Auftrag zu Auftrag diese Separation perfektionieren. Ich hatte auch einen Druck, das heißt, es gab wie einen Wettbewerb zwischen mir, diese Mikrostruktur und dieser DAX-geführte Konzern. Das heißt, wer hatte die technologische Führerschaft? Und da musste ich immer voraus sein gegenüber der Firma Merck.
Okay.
Das ist mir bis heute gelungen. Das heißt, die Ergebnisse, wie ich sie im Vierfärber, die fast real sind von der Farbgebung her, das schafft niemand anders. Das kann die Firma Merck auch nicht so gegenüber Anwendern erklären.
Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe bei der Recherche. Also es gibt tatsächlich weltweit keinen, der das so macht, wie du es machst.
Ja, es liegt an der Schwierigkeit, von Iridium im Halbton zu drucken. Das ist ja nicht von ungefähr gekommen. Das heißt, ich zwischen 95 und 0, also Ende 90er Jahre, habe ich als erster Drucker überhaupt angefangen, Iridium zu rastern und damit eigentlich ihn in den bildgebenden Prozess zu überführen. Eine wichtigere Rolle als eine flächige oder eine typografische Veredelung auszuführen.
Klar.
Und mit dieser vielleicht 10-12 Jahren Erfahrung von Iridin-Rasterdruck, sei das auf Flachbett-Halbautomaten, wo es einfacher ist, aber auch die Überführung in den semi-industriellen Prozess auf einer Zylindersiebdruckmaschine. Mit dieser Erfahrung konnte ich natürlich einsteigen in die Königsdisziplin des Vierfarbenrasterdrucks. Und wenn heute jetzt ein Siebdrucker sagt, ja, das ist ein interessanter Effekt, das würde ich gerne auch machen, steigt er direkt mit der schwierigsten Disziplin ein.
Mhm.
Und da scheitert er. Er scheitert an der Schwierigkeit, dieses grobe Pigment mit möglichst feiner Zeichnung eigentlich umsetzen zu können. Und das dann noch in allenfalls in einer Auflage stabil zu halten. Das heißt, Sie müssen eigentlich ein grobes Gewebe, ein Siebdruckgewebe nehmen, dass das Pigment durch das Gewebe kommt. Aber Sie müssten umgekehrt ein feines Gewebe wählen, um dieses Design, also den Raster, schön wiedergeben zu können. Und ich glaube, die meisten Effekte, jetzt unabhängig auch vom RGB-Effekt, basieren auf dieser Eigenschaft hier in Münchenmir, dass ich einen Weg gefunden habe, feine Zeichnungen mit groben Geweben umsetzen zu können.
Verstehe.
Das muss man sich halt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass du mit dem Siebdruck also so ziemlich exakt die gleiche Feinheit erreichen kannst wie mit einem Offset-Druck, obwohl ja die Struktur und das Material an sich um so viele Male grobkörniger ist. Also wirklich faszinierend.
Das mache ich dann extra. Das heißt, ich habe zum Beispiel Postkarten, die ich drucke in Schwarz-Weiß. Und da wähle ich dann extra einen 60er Raster, drucke extra mit lösungsmittelhaltigen Farben, dass die Schwierigkeit möglichst groß ist, um eigentlich nur darstellen zu können, dass die Siebdrucktechnik an sich keine technischen Limiten hat. Es sind eher die Ausführenden, oder auch die Kunden, die den Siebdruck eigentlich von vornherein in ihren Köpfen limitieren. Mhm. Aber die Technik an sich empfinde ich als unlimitiert. Auch jetzt, wie du gesagt hast, Richtung Feinheit, Vergleich gegenüber anderen Druckverfahren, die viel, viel feiner drucken können.
Mhm. Wahnsinn. Ich muss jetzt mal eine blöde Frage stellen. Ich sage jetzt mal Standard-Siebdrucker. Drucken die eigentlich schon drucken die Halbtöne? Also oder?
Sowieso schon, ja.
Aber schon,
natürlich mit
schon
gröberen Rastern. Mhm. Und was natürlich verloren gegangen ist, ihr könnt euch vorstellen, über lange Jahrzehnte war der Siebdruck das Druckverfahren für extrem tiefe Auflagen. Mhm. Auflage 1.
Genau.
Das heißt, als ich die Lehre gemacht habe, war der Siebdruck das Verfahren für Auflage 1.
Genau.
Weil es kein günstigeres Richtig. Verfahren gegeben hat. Mhm. Und heute, also ich würde sagen auch Ende 90er, Anfang Nuller Jahre, ist der Flachbett Inkjet gekommen und hat diesen Bereich, ein wichtiger Bereich des grafischen Siebdrucks, Auflage 1, hat er geschnappt und kann das heute extrem gut und extrem billig anbieten. Und durch diesen Prozess, ich meine, der Inkjet kann nicht mehr und nicht weniger als 4-Farben-Raster. Das ist das einzige Ding, das ist eine der eingeschränktesten Druckverfahren, die je erfunden wurden.
Ja.
Das heißt, das Gebiet des klassischen 4-Farben-Drucks, das ist natürlich komplett eigentlich aus dem Siebdruck, aus dem grafischen Siebdruck verschwunden.
Mhm. Lorenz, was mich brennend interessiert, als ich angefangen habe, mich jetzt mit dir und mit deiner Person und mit diesem Aufflackern von dem Begriff RGB-Druck zu beschäftigen, stellte ich mir sofort die Frage, ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung um 2000 rum, ich kann mich erinnern, meine Ausbilder haben damals auch schon den Begriff RGB-Druck verwendet. Also uns wurde erzählt, RGB-Druck gibt es. Jetzt muss ich mich fragen, hatte das dann schon mit deinem Verfahren zu tun oder gab es da schon irgendwelche Vorläufer?
Ja, es gibt immer wieder verschiedene Begriffe, die unter dem gleichen gesagt werden. Also ich bin ein bisschen abgewichen vom RGB-Druck, trotzdem, dass es wie ein Logo tönt. Ich sage heute eher so additiven 4-Farben-Druck.
Mhm, okay.
Weil RGB-Druck kann man natürlich auch so verstehen, dass man einen Cyan Magenta Yellow Druck nimmt und das ergänzt mit Rot, Grün und Blau. Das heißt, wir haben dann einen 7-Färber zusammen mit dem Schwarz und eine extrem erweiterte Farbpalette. Aber es basiert auf dem normalen subtraktiven Vierfarbendruck Cyan, Magenta, Yellow.
Ja.
Ich würde meinen, wenn du das ansprichst, dann meint das diesen ergänzten klassischen Vierfarbendruck. Und ja, da kann man auch von RGB sprechen, weil diese drei Zusatzfarben Rot, Grün und Blau zur Erweiterung des normalen ZMYK-Spektrums eingesetzt wurden. Wenn man dann aber eben additiven Vierfarbendruck sagt, dann gibt es nichts anderes zu erklären als, wir arbeiten auf Material Schwarz. Wir nehmen die Grundfarben Rot, Blau und Grün und der Übereinanderdruck von diesen drei Grundfarben der additiven Farbmischung gibt Weiß. Und da gibt es dann keine Frage zu den Spezifikationen mehr.
Vielleicht muss man noch mehr erwähnen, du hast Kunden aus der ganzen Welt, wie Chanel, Louis Vuitton, Hermes und auch weitere Luxusmarken in Paris, oder aber auch für Industrie, Fotografen und Künstler. Ist das richtig, Lorenz? Kannst du vielleicht mal zu deinen Zielgruppen, zu deinen
Kunden? Ja, es trifft zu. Ich mache diese Namen, die du gesagt hast, die treffen zu. Es ist mir einfach verboten, sie in den Mund zu nehmen.
Oh, okay.
Aber ich mache so ein Rating, für welche Stadt ich am meisten arbeite. Und effektiv seit Jahren ist es mit Abstand Paris. Das ist die Luxusindustrie, die hat ein Bedürfnis, dass sie vielleicht zweimal im Jahr eine wirkliche Erneuerung brauchen im Printbereich. Und wir ergänzen uns perfekt, Paris und ich. Paris auf der Suche nach neuen Effekten und ich, wo mir immer wieder eine gute Idee kommt. Und so ergibt sich das einfach gut. Dann gibt es natürlich noch Genf. Das ist vielleicht die zweitmeiste Stadt, die ich drucke. Und dann kommt dann vielleicht Zürich. Mailand drucke ich viel. Wobei in Mailand oder überhaupt im ganzen italienischen Markt ist es interessant. Für den italienischen Markt direkt bin ich zu teuer. Aber Italien ist der größte Druckproduzent des französischen Luxusmarktes. Das heißt, ich kann mich in Mailand bewerben für französische Druckaufträge.
Okay.
Und dann arbeite ich zwar für italienische Offsetdrucker oder für italienische Ausrüstbetriebe, aber dahinter stehen dann französische Kunden, die dann schlussendlich mich bezahlen.
Was genau, also welche Produkte bedruckst du denn eigentlich so? Sind es nur Werbemittel, sage ich jetzt mal, und Fotografien, oder wie kann man sich so diese Produktpalette vorstellen?
Ja, die ist relativ klassisch und einfach. Es sind natürlich Karten aller Art, sei das Weihnachtskarten, Promotionskarten, Werbekarten, aber dann auch Umschläge für Broschüren oder dann auch Objekte, also Packaging-Bereich. Das sind dann extreme Luxuseinladungen oder Geschenke, die eben zu einem dreidimensionalen Objekt werden. Und da werden gewisse Bereiche dann im Siebdruck gedruckt, eben auch in Effekten. Aber mit der ganzen Weiterverarbeitung der Produkte habe ich gar nichts zu tun. Das heißt, ich liefere immer nur gedruckte Bogen.
Ah, okay.
Und diese Verarbeiter, seien die in Padua oder in Mailand oder in Frankreich oder auch in der Schweiz, die verarbeiten dann diese Druckbogen zu fertigen Druckprodukten.
Aber auch nicht schlecht, weil dann kannst du dich ja immer wirklich auf deine Arbeit konzentrieren, gell?
Ja, die Struktur hier ist natürlich ausgerichtet nur auf den Siebdruck. Und das ist unser Ding. Und mit dieser schmalen Personaldecke kann ich einfach nur gerade ja kleinere Karten rillen und falten, aber mehr nicht. Also wenn da wirklich Auflagen kommen, zum Beispiel vor 2 Jahren haben wir die Weihnachtskarte von Christian Dior drucken können. Das waren 50.000 Exemplare, sehr kompliziert ausgerüstet und das ist unmöglich für uns.
Verstehe, ja.
Hattest du jemals irgendwie in deiner Schaffensphase so das Gefühl oder das Bedürfnis, dass du dich auf weitere Bereiche ausbreiten musst, oder hattest du nie ein Problem damit, einfach nur im Siebdruck tätig zu sein?
Solange ich eigentlich den Raum vor mir sehe, den ich noch begehen kann, habe ich dieses Bedürfnis nie gehabt. Mhm. Ja, es ist immer nur die Vision, dass noch etwas kommt, etwas Neues. Und wenn mir zum Beispiel etwas Gutes gelingt, dann habe ich Angst, wie könnte ich das in 2-3 Monaten noch einmal mit einer besseren Idee toppen. Dann vergesse ich diese Angst wieder. Es ist eine Zeit, die ich da vielleicht stark beschäftigt bin. Und dann kommt mir etwas angeflogen und da gibt es wieder eine super Idee. Und rückwärts nachgedacht sage ich, jetzt ist doch wieder etwas Gutes gekommen. Also es kommt immer etwas Neues, das ich mir jetzt nicht, ich kann mir nicht vorstellen, was als nächstes kommt.
Wie viele neue Entwicklungen oder neue Ideen kommen da so aus deinem Kopf, sagen wir mal jetzt pro Monat oder im Jahr? Wie ist da die Frequenz so? Weil ich irgendwie stelle ich mir das noch so vor, das Thema Siebdruck, je länger du das machst und je tiefer du dich da reinsteigerst, irgendwann muss das ja mal ausgeschöpft sein.
Das stimmt.
Also wie läuft das?
Ja, verschiedenste Entwicklungsbereiche. Es kann ein Material sein, ein Papier, es kann ein Pigment sein, es kann ein Separationseffekt sein oder es kann ein Druckeffekt sein, das heißt, oder die Ausrüstung. Es geht so breit, dass es sehr offen ist. Aber ich würde sagen, ich müsste eigentlich so 2 gute Dinge pro Jahr wirklich bringen, ja.
Es ist ja so, auch habe ich auch gelesen, gell, von dir, ist ja auch so deine Zielsetzung, du sagst ja auch so, es ist so deine Versicherung, gell, für deinen Beruf, ja, oder für deine Zukunft.
Da bin ich überzeugt, dass jeder grafische Siebdrucker, sei das in Deutschland oder überall auf der Welt, wirklich eigentlich seine eigenen Ideen braucht, um überhaupt überleben zu können. Mhm. Das Produkt Siebdruck an sich, das ist so krass erodiert, durch die Nachfrage und durch konkurrierende Druckverfahren, dass man heute wirklich gute Ideen braucht, um seine Arbeit generieren zu können. Ich stelle hier fest, und diese Pandemie hat das noch viel stärker zutage getragen, dass ich immer wie mehr eigentlich von meinen eigenen Entwicklungen Aufträge generieren kann. Und ich glaube, heute darf ich sagen, dass vielleicht 90% von der gesamten Auftragslage, die ich da mache, ist eigentlich durch diese Entwicklungen generiert.
Verrückt.
Und manchmal, wenn ich diese Zahl sage, macht es mir Angst, weil das würde bedeuten, dass das alles abhängig ist eben von diesen Ideen.
Ja.
Aber es ist auch einfach eine Realität. Und da bin ich überzeugt, dass jeder Mittelstandsbetrieb in Deutschland würde das in einer ähnlichen Form, vielleicht jetzt nicht mit 90%, aber vielleicht mit der Hälfte oder mit mindestens einem Viertel von der ganzen Auftragslage beschreiben, dass man als Siebdrucker die Kundschaft motivieren muss, durch Angebote, durch Effektangebote. Ja.
Wie ist es denn, Lorenz, der Druckbranche an sich wird ja seit Jahren immer, kennen wir ja alle, wird ja immer seit Jahren schon gesagt, ist am Aussterben. Wie ist eigentlich so der Standard-Siebdruck? Das könnte ich jetzt gar nicht so beurteilen. Wie ist da die Lage?
Ich traue mich zu sagen, der grafische Siebdruck ist tot.
Tot, okay.
Gibt's nicht mehr. Was es natürlich noch gibt, ist ein sehr starker industrieller Siebdruck. Mhm, ja. Das heißt, dass da sprechen wir von Automobilbranche, sogar pharmazeutische Branche, wo der Siebdruck gewisse Aufgaben übernimmt. Da sprechen wir von Keramikindustrie, das war Deutschland, das war Selb, das ist aber zwar immer noch, aber teilweise jetzt auch wieder übergegangen in den Digitaldruck. Es gibt Solarindustrie, das ist auch Siebdruck. Okay. Also es gibt elektronische Industrie, Extremsiebdruck. Und nur wir, Grafische, wir berühren diese Industrien nicht. Mhm. Wir sind da viel zu allgemein, viel zu wenig tief in der Materie, dass wir solche extremtechnischen Aufgaben lösen könnten.
Faszinierend, also auch spannend, die Darstellung, dass du wirklich sagst, der grafische Siebdruck ist eigentlich tot und dann trotzdem so viel rausholen und Dinge, faszinierend, wirklich.
Ich finde es auch völlig außergewöhnlich eigentlich, weil man sieht eigentlich da ganz schön, dass sich da halt dann auch die Spreu vom Weizen wirklich trennt zwischen den Personen, die das Druckhandwerk ja lieben und gerne ausführen, aber wenn es schwierig wird und wenn es zu Krisensituationen kommt, dann brechen sie ein, weil sie einfach das Feld oder das Handwerk nicht in der Tiefe erforschen, wie es Personen wie du machen, die dann gleich mal 120% reingehen und sagen, ich experimentiere bis
zum Umfallen.
Ja, bis zum Umfallen quasi. Also die da unerschöpfliche Energie rausnehmen. Also das ist wirklich so, das sind zwei Welten, die sich so gegenübertreten. Mhm. Und da sieht man halt wieder, wo man sich dann in bestimmten Themen selbst limitiert und wo es dann auch wirklich ein Level weitergeht. Finde ich sehr, sehr faszinierend. Ja.
In den letzten 20 Jahren, für die Druckindustrie im Allgemeinen gesprochen, ging der Niedergang eigentlich immer nur als Informationsmedium. Aber für das Luxusmedium Print hat sich die Situation eigentlich verbessert. Das heißt, eine Druckerei, die Luxusdruckprodukte erzeugen kann und gemacht hat, die steht heute eigentlich immer noch gut da.
Ja.
Und diesen Weg habe ich gewählt. Ich wurde gezwungen, ja, jeder Siebdrucker wäre gezwungen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und glücklicherweise war das jetzt zufällig gerade der richtige Weg. Heute kann ich von dem profitieren. Aber eingeschlagen habe ich das in den 90er Jahren.
Ja. Ja. Du machst es jetzt seit 35 Jahren, glaube ich, gell? So in etwa.
Ja, einfach nach der Schule. Ja.
Ja, und immer noch mit einer Liebe und Hingabe. Faszinierend.
Ein Gedanke, der mir gekommen ist, weil wir haben es zu Beginn der Folge schon mal angesprochen, weil du ja alleine arbeitest und auch gerne allein arbeitest. Du liebst es, alleine für dich zu arbeiten und fokussiert zu sein. Ich möchte jetzt da mal bewusst ein bisschen provokant reinfragen, Wird es so ausgehen, dass du dieses Geheimnis, sage ich jetzt mal, des RGB-Drucks, diese Prozesse und alles, was dahinter steckt, was du dir mühevoll aufgebaut hast, wird es so enden, dass du das mit ins Grab nimmst? Oder hast du dir das schon mal überlegt, dass du das irgendjemandem weitergeben möchtest?
Ja, das fragen mich, je älter als ich werde, fragen mich das immer wie häufiger. An diese Frage trete ich fast alle zwei Wochen.
Ehrlich?
Ich glaube, dass das so wird, wie du beschreibst. Ja. Aber ich antworte auch immer, meine Türe steht offen. Es kommen Leute. Es arbeiten Leute neben mir als Stage oder als Lehre. Aber das passiert auch in anderen Gebieten. Also, ja. Ich würde jetzt das nicht in eine Verantwortung überführen. Ja.
Das heißt, wenn jemand.
Fertig.
Pardon? Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und von dir lernen möchte und dieses Geheimnis auch ja übernehmen möchte oder das erlernen möchte, dann bist du da schon offen. Aber du sagst jetzt nicht von dir aus, also möchtet ihr das lernen oder nicht, sondern du wartest schon, bis jemand kommt und diesen Einsatz und diese Leidenschaft auch zeigt.
Wahrscheinlich ist es so, ja. Aber es gibt eigentlich kein Geheimnis.
Okay.
Man denkt sich jetzt, dass es ein Geheimnis sei, mit welcher Farbe ich arbeiten würde, mit welchem Gewebe ich das machen würde, mit welchem Programm ich das separieren würde. Ich sage, alle meine Produkte sind logischerweise Marktprodukte. Also nichts ist besonders. Roger Federer trägt Schuhe, die kann man kaufen im Laden. Er schlägt mit einem Schläger, den kann ich als Hobbyspieler kaufen und die Bälle sind nicht von ihm. Und die Hosen und das Hemd sind nicht relevant. Und es ist eben das Zusätzliche, das dann den Ball so elegant über das Netz geschlagen wird. Es ist die Symbiose aller Parameter. Und das ist die Persönlichkeit, die dann diese Tätigkeit ausführt. Wie sie mit allen Parametern umgehen kann. Erstens technisch ist die Person versiert, alle technischen Parameter in den Händen zu halten und damit zu spielen. Und darüber hinaus hat sie noch Kapazitäten, die Eleganz in diese Beherrschung der technischen Parameter hinüberzubringen. Und wenn das noch gelingt, dann sieht man das in den Resultaten. Ja.
Das hast du schön formuliert, Lorenz, weil ich war auch immer der Meinung, und ich weiß nicht, Michi, wie es dir da geht, aber ich habe auch immer gedacht, RGB-Druck, das ist, oder auch diese Fertigkeiten, die du entwickelt hast und die du mitbringst, es muss irgendwie so eine Art Geheimformel dafür geben oder irgendeinen Prozess, selbst wenn es nicht die Materialien sind, aber der Prozess muss irgendwas an sich haben, das nur du kannst. Und deswegen dachte ich, es wäre doch schade, wenn man das einfach mitnimmt und sonst keinem irgendwie mitteilt und es dann irgendwie langsam dahin schwindet.
Also eigentlich als Vermächtnis, gell? Also es muss ja fast ein Vermächtnis sein, denkt man. Mhm. Ja.
Jetzt ist ja so, dass die Stadt Paris, da hattest du ja auch früher sehr starke Verbindungen, gell, in deiner Ausbildungszeit. Ich möchte besonders zu dem Thema Ausbildung nochmal zurückkommen, weil du hast ja die Lehre bei Albin Ultri gemacht, gell?
Jawohl, genau.
Und wie kam das jetzt quasi so dazu, dass du dich so reingesteigert hast in das Thema Siebdruck? Hat diese Ausbildung was mit dir gemacht oder der Ausbilder an sich als Person, hat der was mit dir gemacht, damit du so leidenschaftlich geworden bist, oder war es einfach nur das Handwerk an sich und die Möglichkeiten, die man da hat?
Es ist die Kombination von dem. Das heißt, ich habe als erste Lehre Schriftenmaler gelernt und dabei habe ich schon mal 50% meiner Tätigkeit im manuellen Siebdruck getätigt. Und ich habe dann gesehen, das ist so ein einfaches Verfahren, wo man, das wisst ihr selber, ihr habt vielleicht auch ganz einfache Spaßerfahrungen mit dem Siebdruck. Man kann in einem Nachmittag, kann man eigentlich mit wenig Aufwand, mit extrem wenig Materialien, kann man ein schon fast semi-professionelles Resultat erzeugen. Mhm. Als Laie. Und es macht verdammt Spaß. Mhm. Auch unter anderem wegen dieser Einfachheit. Und das habe ich da gesehen, dass einfach, ja, man kann sehr schnell sehr schöne Sachen machen und extrem flexibel auf allen Materialien und so weiter. Da habe ich gedacht, ja, ich kann's. Ich kann ein T-Shirt drucken, ich kann Espadrille bedrucken, ich kann eine Blende für eine Abwaschmaschine bedrucken, aber das Wesen des Siebdrucks kann ich wegen dem noch nicht. Alleine Rasterdruck ist ein schwarzes Tuch, das kenne ich nicht. Ich will noch einmal eine Lehre machen, um das Wesen dieses Druckverfahrens ganz zu beherrschen. Habe dann eine zweite Lehre gemacht bei Albin Ulmdri in Bern. Und dieser Mann hat mir dann den Raum aufgestoßen, er hat mir eine Türe geöffnet und hat gesagt, schau mal da nach vorne, junger Mann, lustig ist, er war so alt, wie ich heute bin und es ist mir als 20-Jähriger erschienen, als sei er ein Großvater. Und diesen Raum hat er mir geöffnet und gesagt, schau, mit diesem Verfahren, das ist unbeschränkt, die Möglichkeiten. Und du kannst dich persönlich ausdrücken mit dem. Das ist quasi eine persönliche Technik, eine charakterdarstellende Technik. Mhm. Aber und das habe ich da gelernt. Farben gelernt, Raster gelernt, Separation gelernt, Schwarz-Weiß-Bilder gelernt. Das habe ich da gemacht. Und dann hat mir der Berufsschullehrer einen Artikel über einen anderen Meisterdrucker in Paris gegeben zum Lesen. Und da habe ich gesehen, das geht noch einmal so weit. Das ist wie noch einmal ein Universum. Und dann meine Frau und ich sind zu einem Sommer-Französisch-Kurs nach Paris. Und da habe ich das Minitel, das ist ein elektronisches Telefonbuch gewesen, eine französische Spezialität, Minitel. Und da habe ich das gesucht, habe telefoniert und habe gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Und bin dann in die Banlieue gegangen von Paris und habe ihn gefragt, ob er auch Lehrlinge nimmt. Er sagt, klar, ja. Und dann habe ich mich überwunden und gefragt, ob er mich ein Jahr nehmen würde. Ich habe gesagt, ja, wann willst du anfangen? Oh, und dann habe ich gesagt, ja, 1. Januar. Ja, du kannst kommen. Und als ich gekommen bin, war da eine neue große Maschine parat. Und ich musste dann effektiv vom ersten Tag an da auf dieser großen Maschine drucken. Und habe noch einmal eine total differente technische Philosophie gelernt. Also das waren komplementäre Philosophien, die ich beim Meister Albin Ulmdri und dann beim Meister Michel Gaza gelernt habe. Und dann in der Kombination, im Verständnis von diesen beiden komplementären Techniken, habe ich dann wie einen dritten Weg gewählt, Und den heute personalisiert. Das ist heute mein eigener Weg, den ich da technisch gehe.
Könntest du kurz und kompakt beschreiben, wie sich diese beiden Philosophien voneinander unterschieden haben?
Jawohl, das ist ganz einfach. Albin Ulmdri hatte das Ziel, alle Parameter so zu beherrschen, dass es das identische Resultat gibt, was vorausgedacht wurde. Es gab keine Interpretation des Bildes. Es war technische Perfektion gefragt. Und dann in Frankreich mit einer lateinischen Mentalität kam plötzlich die Interpretation des Bildes dazu. Das heißt, alle technischen Parameter wurden so gewählt, dass man an der Maschine oder im Resultat den meisten offenen Raum hat, für mit technischen Hilfsmitteln das Bild zu interpretieren. Und das war natürlich das war sehr hart für mich, dass ich mich an nichts mehr halten konnte. Ich musste plötzlich eigentlich das Bild verstehen, lesen lernen und dann daraus eben den Weg suchen, um mit den zur Verfügung stehenden Parametern das Resultat zu bringen.
Ja, Wahnsinn, was das für ein Gewicht hat, Michi. Also ja. Ich merke jetzt auch schon bei dir, du hängst quasi an den Lippen und, genau. und bist völlig gespannt.
Nein, es ist ja wirklich, ist, Lorenz, auch so schön erzählt und man kann sich das so plastisch auch vorstellen. Und
das ist auch so die Ur- oder die Kernessenz der Kreativität, weil man ja nicht immer das Rad neu erfinden muss oder also man kann sich ja aus verschiedenen Quellen immer bedienen und es ist immer mit einer Geschichte verbunden, die man in seinen jungen Jahren mal gemacht hat und darum ist es also wichtig, dass man ausbildungstechnisch da auch mit einem gewissen Engagement reingeht und experimentiert und einfach auch mal die Augen öffnet, nach links und nach rechts schaut, welche Möglichkeiten hat man, weil aus diesen verschiedenen Bereichen und Eindrücken kann man was Neues schaffen und entwickelt dann eine ganz eigene Philosophie der Kreativität. Also ich finde es mega spannend, weil letzten Endes ist ja das daraus geworden, was du, Lorenz, in der Schweiz tagtäglich schaffst, eben mit diesen unglaublich stimmigen und atmosphärischen Erzeugnissen, finde ich sehr faszinierend.
Ich glaube, man kann auch sagen, dass das ein extrem klassischer Ausbildungsweg war, dass man eben eigentlich zu Meistern geht, und da als Geselle dieses Wissen lernt und auch übertragen bekommt. Und wenn man das heute durchdenkt, dass man heute quasi eine anspruchsvolle Ausbildung eigentlich nur über Fachhochschulen machen kann, dann ist das wie der Gegensatz pur.
Genau. Also du beschreibst das ja schön, diese Parallele mit, ob jetzt Roger Federer oder auch in einem Interview von dir, ich glaube, du beschreibst das auch mit dem Koch, also auch ein Luxuskoch oder ein perfekter Koch kann ja auch für Staatsoberhäupter kochen. Ich kann aber auch Koch in der Schnellimbisskantine sein. Also ich finde, das ist ja auch schön beschrieben, was man einfach erreichen kann, wenn man das will.
Ja, ja.
Lorenz, was mich interessieren würde, Jordi hat vorher so die Frage gestellt, okay, was waren so die Auslöser? Würdest du also durchaus sagen, weil ich frage deswegen, weil wir haben ja auch unsere eigene Story, also was Jordi und mich betrifft, ist ja so Mentoring und Auszubildende. Wir betreuen auch Auszubildende. Und wollen denen natürlich auch immer wichtige Infos oder wertvolle oder gehaltvolle Geschichten mitgeben. Dann war das bei dir auch sehr menschlich prägend. Also hast du auch einen Mentor gefunden in deinen Personen oder waren es Aussagen von Menschen, die dich wirklich dazu bewegt haben oder war es mehr die Technik, die dich fasziniert hat?
Wie soll ich sagen, die Motivation, dass ich diesen Weg mache, ist eigentlich, der wird schon angestachelt, wenn ich etwas sehe, dass ich als besser einschätze, dass ich fähig bin, es zu machen. Das stachelt meinen Ehrgeiz so stark an, dass ich einfach ziemlich hart arbeite, um das mindestens erreichen zu können. Also
das war in deiner Ausbildung schon so? Warst du hier auch schon charakterlich so ausgeprägt?
Ja, das ist auch heute noch so. Wenn ich etwas sehe, das ich nicht kann, dann bin ich richtig, richtig sauer. Und dann kommt sofort eine unglaubliche Energie, die das korrigieren will. Ja. Also wahrscheinlich ist der Motor, ja, das kann man hinunterbrechen, Ehrgeiz, ja.
Wie geht's dir denn mit dem Thema Perfektion oder Perfektionismus? Weil ich glaube schon, du hast jetzt zwar die Entwicklung des RGB-Drucks, wie es dazu zustande kam, da hast du eher gesagt, da gab es keine Schwierigkeiten, was mich eigentlich schon sehr gewundert hat, weil ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass du tausende Male versucht hast, etwas zu reproduzieren und es nicht funktionieren wollte. Und du bist ja auch schon sehr geprägt vom Perfektionismus. Wie gehst du damit um? Also musst du dich dann vielleicht, wenn etwas nicht so funktioniert, wie du es gern hättest, musst du dich dann auch bewusst mal entfernen davon? Musst du ein paar Schritte zurückgehen? Oder beißt du dich dann noch mehr fest? Und also wie läuft es bei dir ab?
Ja, es gibt zwei Vorstellungen, wie man vielleicht etwas Neues kreieren kann. Das eine ist eben dieses Probieren. Und das andere ist sich das Vorstellen vorher. Das heißt, die ganze Arbeit eigentlich geistig vorher durchspielen. Und ich bin eher das Zweite. Das heißt, ich bin faul und hasse es, wenn ich irgendwie einen Zeitaufwand habe und dann am Schluss ist einfach nur ein semi-gutes Resultat da. Das schießt mich total an. Also mache ich das vorher alles im Kopf durch. Ich stelle mir alles vor. Ich weiß schon, wo die Probleme eigentlich sind und umgehe die mit Gedanken im Voraus. Eigentlich für all diese Effekte, die ich da kreiere, mache ich da nicht viele Versuche. Klar kann ich das dann verbessern, aber es kommt nicht scheiße raus das erste Mal, sondern das kommt eigentlich schon relativ gut heraus durch diese geistige Arbeit im Voraus. Perfektionist, ich muss sagen, so würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe viel Luft nach oben. Es ist eher, ja, dieser Lateiner, der eher so interpretiert. Es ist die Ästhetik, die ich verfolge und nicht die technische Perfektion.
Verstehe.
Natürlich freut mich das, wenn ein perfekter Raster da ist oder ein wunderbarer Passer, dann ist der Deutschschweizer in mir befriedigt.
Ja.
Aber ich habe auch den Lateiner in mir, der das Bild schön empfinden möchte. Oder zum Beispiel eine erweiterte Dimension, das heißt etwas Philosophisches spricht im Bild.
Mhm.
Ich kann zum Beispiel, was mich wunderbar befriedigt ist, wenn ich einer Grafikerin oder einem Künstler seine Idee wunderbar unterstreichen kann durch den Einsatz von kreativen Druckmitteln und so eigentlich die primäre Idee vom Autor stärker hervorheben kann und mich als Dienstleister eigentlich im Hintergrund halte. Und wenn mir das gelingt, das findet zum Beispiel statt, wenn eine Besprechung ist und ich höre ganz genau zu, was die Bedürfnisse sind, die Vorstellungen. Und da kann ich manchmal tiefer gehen als das gesprochene Wort. Das bedeutet, ich höre mehr, als mein Kunde ausgedrückt hat.
Ja.
Und wenn ich das dann verstehe, was sein Bedürfnis ist und ich das fähig bin umzusetzen und das sogar noch übertreffe, dann merke ich, dass eigentlich seine Vorstellung gar noch nicht bewusst war. Erst jetzt mit dem Resultat wurde das getroffen und er ist wie ertappt in seinem Unbewusstsein seiner Vorstellung. Und das ist das Verrückteste, was mir gelingen kann mit einem Resultat.
Dann ist es ja so, dass du ja den Kunden immer mehr als überraschen kannst, oder? In der Regel.
Immer. Es ist mein Ziel. Manchmal scheitert man, ja. Manchmal sind die Vorgaben auch nicht ideal. Ja. Es muss vieles passen, dass einem das Ideal gelingt, ja. Und nicht nur der Kunde und der Drucker hat es in der Hand. Es gibt manchmal auch äußere Bedingungen, die dazwischen spielen.
Mhm. Hast du da grundsätzlich viel Freiraum in deiner Arbeit oder wird dir sehr viel vorgegeben?
Sowohl als auch. Sowohl das als heißt, auch. Ich habe natürlich Brotarbeit, wo ich nur Druckdienstleister bin, technischer Umsetzer, wo ich nicht gefragt wird, nicht zum Papiereinsatz, nicht zum Effekt. Da ist einfach ein Deckweiß gefragt, das soll schön sein und schnell wieder zurück. Und es gibt eben vor allem in Paris diese Aufträge, die kommen sehr unformuliert und mit großem Vertrauen und mit der Bereitschaft nach der Überraschung. Und
wunderbar.
Da kann ich mich dann ausdrücken. Das heißt, es wird mir die Freiheit gegeben, mit den kreativen Werkzeugen des Siebdrucks eigentlich etwas zu erarbeiten. Mhm. Und das wird extra gemacht. Wenn Sie mich kennen, wenn Sie das Vertrauen gewonnen haben, wenn Sie vielleicht die Referenzen erhalten haben, dann erhalte ich wirklich viele, viele Freiheiten. Ja. Aber man darf sich nicht falsch vorstellen, wir sprechen nur von technischer Kreativität.
Ja.
Das heißt, ich habe keinen Einfluss auf das Bild, auf den Text, auf die Autorenschaft. Es ist nur die Umsetzung, technische Umsetzung. Ja.
Ja. Ja, das ist so spannend, weil auch in deinen Artikeln, oder gibt es ja auch diese, ich zitiere mal diese Headline, die Hexenmeister, Alchemist, Künstler oder einfach nur Handwerker. Und ich finde auch als Leser schwankt man immer wieder dazu, dass man sagt, ah, das ist ein Künstler, das muss ein totaler Künstler sein. Aber dann revidierst du das ja des Öfteren wieder, gell? Also es ist dann deiner Aussage nach doch wieder immer das Handwerk. Könntest du noch mal beschreiben, Lorenz, bist du jetzt der Künstler oder der Handwerker?
Also manchmal beim Abendessen sitze ich am Tisch und überlege mir, ob ich dann wirklich mit meinen Händen gut arbeiten kann. Und ich muss sagen, es kommt nicht Besonderes heraus. Es ist eher intellektuelle Arbeit. Ja. Ich würde mich als intellektuellen Handwerker bezeichnen.
Das klingt gut.
Aber Künstler, auch da nicht, weil bei mir ist klar, was am Schluss herauskommt. Beim Künstler ist nicht klar, wenn er beginnt. Und wenn das so wäre, wäre meine Firma schon lange davor. Also ich bin nicht Künstler, aber ich habe Ausdrucksmittel, die ich meinen Kunden, sei das Grafik oder Kunst, zur Verfügung stelle oder Werbung zur Verfügung stelle. Und wenn Sie das annehmen möchten, dann kann das sehr weit gehen. So weit, dass es interessant ist, diesen Podcast zu hören. Ja? Aber es verlangt die Bereitschaft vom Kunden, erstens das Vertrauen zu geben, zweitens den Freiraum zu geben, ja, und drittens überhaupt die Qualität in sich zu tragen, jemand anderes zu beauftragen mit einem unformulierten Bedürfnis.
Nimmst du dir eigentlich so, sage ich mal, diese Freiheit heraus, dir Aufträge auszuwählen, wo du genau das machen kannst? Oder bist du da relativ neutral und sagst, Mei, also wenn jemand dabei ist, der mich da machen lässt und der mir da keine Grenzen aufsetzt, dann gern. Aber wenn es auch solche gibt, die mir alles vorgeben, dann macht es auch nichts. Wie bist du dazu eingestellt?
Ja, meine Infrastruktur mit diesen drei Maschinen und 700 Quadratmeter Fläche ist so riesig, so übertrieben. Eigentlich gäbe es Platz für 6 Arbeitsplätze. Und das gibt einen wirtschaftlichen Druck. Das heißt, das kann ich nicht. Ich muss jeden Auftrag annehmen, ob jetzt Freiheit drin ist oder nicht, oder ob das nur ein Brotjob ist. Aber was ich machen kann, ist ein jahrelanges Engagement in die Richtung, dass ich Aufträge suche, mich bewerbe dafür, dass dieser Freiraum maximal groß ist. Genau. Und das ist mir eigentlich gelungen, unter anderem durch Messebesuche, eben diese Luxpack, durch das Engagement in Paris, durch diese Qualität der Kunden, dass ich sehr zufrieden bin mit den Aufträgen, die ich da habe, ja wirklich.
Ich würde sagen, schnaufen wir mal durch, machen wir einen kurzen Einspieler und dann kommen wir gleich wieder auf das Thema zurück.
Wenn auch du ein kreativer Kopf bist und du dich mit uns über spannende Projekte austauschen willst, dann connecte dich gerne mit uns. Schau einfach vorbei auf www.projektabhängig.de.
Lorenz, einer der schönsten Sätze ist, den ich gelesen habe, ich zitiere mal, ich habe aber auch den Mut, in der Modehochburg zu akquirieren. Der gefällt mir irgendwie total gut.
Ja, man muss schon ein bisschen, ich bin da in Münchemir, ich meine, das ist wirklich total kaff. Ich bin eine Miniaturfirma, kleiner geht's nicht mehr. Ich bin in einem Druckverfahren, das imagemäßig extrem begrenzt ist. Und ich mache meine Arbeit und ich brauche einfach Selbstbewusstsein, dass das eine seriöse Arbeit ist und dass die gefragt wird. Ja. Wobei mir heute mit diesen Referenzen das ein bisschen leichter fällt. Aber man steht alleine da, man steht persönlich hinter seiner Arbeit und ja, diese Sicherheit, die muss man haben. Ich sage auch, dass ich mit dieser Struktur gezwungen bin, eigentlich laut zu schreien, dass man mich auf dem Markt hört. Ich kann nicht so bescheiden sein. Zum Beispiel mein Kopf, meine Figur mit diesen farbigen Hosen, das sind eigentlich Schreie. Das ist Mut, das ist hier bin ich, bitte wählt mich. Ja. Das ist meine Art, das ein bisschen zu kompensieren, dass ich null Verkaufsstruktur habe. Ich bin jetzt seit 3 Jahren nie mehr persönlich in Paris gewesen.
Ehrlich?
Und trotzdem mache ich 2/3 vom Umsatz oder 60% vom Umsatz mache ich in dieser Stadt, ohne jegliche persönliche oder verkaufsmäßige Präsenz.
Das ist also verrückt.
Es muss das Produkt, das Resultat muss sich selber verkaufen. Es muss so stark differenziert sein, das ist mein Ziel, dass es auf allen Kontinenten so erkannt wird, dass es zurückgeführt werden kann nach München.
Das ist einmal eine Aussage, das ist einmal eine,
das kann man, glaube ich, so mal stehen lassen.
Ja, absolut. Jetzt sollte man mal 2 Minuten still sein und wirken lassen.
Ja, dann höre ich eigentlich schon für mich persönlich so raus, dass du, also hast du dir das noch zum Ziel gesetzt, dass du auch jetzt in anderen Großstädten und anderen Kontinenten da auch deinen Eindruck ganz deutlich hinterlegen möchtest? Also dass das nicht nur auf Italien, also Mailand oder Paris beschränkt ist, sondern jetzt vielleicht auch mal in den amerikanischen oder den asiatischen Raum geht?
Ja, also was ich sehr gerne natürlich mache, ist für Japan arbeiten. Das ist eine schwere Herausforderung für Europa. Das Handwerk so hoch eingeschätzt, das wird auf so hohem Level gemacht, dass wir uns wirklich fest in die Füdli-Bocke kneifen müssen, dass wir da Bestand haben. Und diese Konkurrenz, die nehme ich gerne an, ja. Ja.
Ja, interessant. Also ein Zitat, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, und es unterstreicht auch so deine Mentalität in Richtung Handwerk, weil du gesagt hast, ein Handwerker ist erst dann gut, wenn er fähig ist, sein Werkzeug zu überwinden.
Also ja, unbedingt, ja.
Nicht nur das Werkzeug an sich zu nehmen und zu sagen, okay, damit kann ich jetzt dies und jenes machen, was man eh schon kennt, sondern sich wirklich zu vertiefen und hineinzusteigern, was kann ich denn noch damit machen? Also gibt es da überhaupt irgendwelche Limits oder kann ich da noch tiefer reingehen? Ich finde, dass das eine Mentalität ist oder eine Herangehensweise, die sehr, sehr wertvoll ist und die leider in der jüngeren Generation immer weiter verloren geht, weil man mit immer weniger Aufwand und Mühe gute Erzeugnisse liefern kann. Und man macht sich da auch automatisch gar nicht mehr so die Mühe, dass man sagt, ja, warum muss ich denn jetzt jahrelang mir ein einziges Werkzeug anschauen und alles mit dem ausprobieren, wenn das wahrscheinlich eh zu nichts führt. Also ich glaube, diese Rentabilität, die sieht man leider gar nicht mehr, obwohl das eigentlich sehr, sehr wertvoll wäre, wenn man das tun würde.
Also ich sehe es auch so, ja, dass man, was den Anspruch betrifft, eher predigen muss, als wie, ja, dass die jungen Menschen von sich aus einen hohen Anspruch schon haben. Sehe ich ähnlich.
Ich glaube, glaube, das Wort Kunst, was man ja immer wieder bemüht, um ein gutes Handwerk beschreiben zu können oder auszeichnen zu können, fängt da an, wo eben eine Handwerkerin oder ein Handwerker fähig ist, sein Werkzeug zu überwinden und in seine Arbeit die Ästhetik einzupflanzen. Ich bin der Meinung, nichts fängt an, bevor in einer Arbeit die Ästhetik sichtbar wird. Und vielleicht habe ich da auch ein bisschen ein leichtes Spiel, dass wenige im Siebdruck diesen Weg oder diesen Anspruch gehabt haben, ja, dass man im Siebdruck mit diesen technischen Möglichkeiten als oberste Prämisse das Wort Ästhetik hat. Mhm. Und ich habe einen neuen Climb gemacht, der heißt Splendor Ultima Ratio. Und die Idee dahinter ist, dass Ästhetik eigentlich das oberste Ziel ist von einer Arbeit. Mhm. Man kann das auch ein bisschen historisch sehen. Ich versuche meine Biografie zu spiegeln in berühmten Drucken, zum Beispiel in Johannes Gutenberg in Mainz, der genau vor 530 Jahren mit Buchdruck begonnen hat und das Technische ermöglicht hat. Er ist Deutscher. Noch heute, 530 Jahre nachher, ist Deutschland für seine technischen Druckmaschinen berühmt. Ja. Mhm. Aber es brauchte 30 Jahre, das heißt, diese Technik ist sehr, sehr schnell über die Alpen gegangen. Zuerst nach Basel, zu Schwabe, eine Druckerei, die es heute in ähnlicher Form noch gibt. Nach Zürich, Froschauer, es gibt die Firma Orell Füssli noch, die druckt Geld. Und dann ist schnell über die Alpen nach Padua, Venedig und Rom. Und was haben die Italiener gemacht? Sie haben sich die Technik aus Deutschland zu eigen gemacht und die Ästhetik implementiert. Und dann erst mit dieser Kombination von Technik und Ästhetik ist der Druck zu seinem Maximum eigentlich meritiert. Es gibt heute noch auf dem Markt Bücher, zum Beispiel von einem berühmten Mann, Aldo Manuzio in Venedig. Die sind zu einer Drittelmillion, kann man die im Original kaufen. Und stellen Sie sich vor, 500 Jahre nach ihrem Leben können immer noch Produkte gekauft werden. Da muss ich sagen, puh, wenn mir so etwas gelingen würde.
Ja, also unglaublich inspirierend die Aussage, was die Nachhaltigkeit betrifft. Also ich finde es sogar total aufwühlend, Jordi, ich finde es nett.
Also gerade diese Mischung, und es ist auch so wichtig, dass man sich nicht nur auf das Thema technische Perfektion festbeißt, sondern dass es da eine Balance gibt zwischen technischer Perfektion und Ästhetik, also diese gesunde Mischung zwischen den beiden, die halt alles ausgleicht, das ist nach wie vor, weil in jeweils das eine oder andere Extrem zu gehen, bringt nichts und das führt zu keinem langfristig guten Ergebnis, sondern wenn man beides schön miteinander kombiniert und man sieht es ja auch so schön an dir, Lorenz, an deinen Tätigkeiten, an deinen Werken, was das dann auslöst und was das auch menschlich mit einem macht, gell? Gibt es eigentlich auch abseits des Drucks noch Themen, die dich begeistern oder Hobbys, die dich faszinieren? Oder ist Druck sozusagen dein Leben, Tag ein, Tag
aus? Kein Platz mehr.
Ja, sicher die Natur. Das Reisen, aber nur eigentlich durch die Erzählungen. Ich habe die Zeit nicht, selber zu reisen, aber ich höre sehr, sehr gerne Erzählungen von Leuten, die gereist sind und etwas erlebt haben. und gerne würde ich mehr Sport machen können, aber effektiv, ja, ich habe zu nichts eigentlich mehr Zeit als zu arbeiten und ein bisschen Anstand bei der Familie. Und das ist aber eine Entscheidung und ich bin jetzt nicht enttäuscht darüber, dass es mir nicht gelingt, irgendetwas anderes zu machen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ja.
Aber ist der Druckbereich oder der Arbeitsalltag nicht schon Sport genug? Ich könnte mir vorstellen, wenn du auf 700 Quadratmeter da alleine unterwegs bist, also da hältst du dich ja automatisch schon fit.
Ja, Siebdruck ist effektiv immer noch ziemliche Arbeit. Das heißt, ich muss das Papier in die Maschine heben. Ja, das sind manchmal Tonnagen von Papier. Mhm. Und das sind sehr lange Maschinen. Ich muss von hinten nach vorne rennen. Ja, ein bisschen Sport ist es, ja.
Lorenz, gibt es auch Ausstellungen oder Vernissagen oder Ähnliches von dir?
Von mir wird das nicht geben, weil ich eben nicht Autor bin. Mhm. Ich bin wirklich nur Zudiener für Künstler, für Grafikerinnen, für Firmen. Und ja, das ist eine Dienstleistung, ja, die man, ja.
Ja.
Dieses Bedürfnis habe ich auch nicht.
Ja. Verstehe, ja.
Sonst wäre ich wahrscheinlich Künstler,
genau. Ja, genau.
Aber dann wäre die Konkurrenz etwas größer.
Genau, aber man merkt schon in meiner Fragestellung, dass sich das in den Gedanken der Leser immer irgendwie vermischt und irgendwie zieht es einen immer Richtung Künstler, gell? Merkwürdigerweise.
Ja.
Ja, ich glaube, also ich finde, es war ganz ein tolles Interview. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel erfahren. Jordi, was denkst du?
Ja, also ich habe es mir auch gerade gedacht, ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass man tatsächlich nicht die vollen eine Stunde und 20 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben, dass es nicht ausschließlich um den RGB-Druck ging. Ich finde es super gut, weil mich natürlich die persönliche Komponente, genau wie dich, Michi, interessiert. Also die Person Lorenz Bögli, die interessiert uns ja genauso wie das Handwerk oder diese Erfindung, die aus deinen Händen kam. Und es war wirklich schön, da nochmal hinter die Kulissen zu blicken und dich als Person auch verstehen zu lernen, was das Thema Ausbildung bei dir bewirkt hat und wie deine Fähigkeit überhaupt da erst entstanden ist zwischen diesen beiden komplementären Philosophien. Also es hat wirklich sehr, sehr viel gegeben, einen wirklich großen Mehrwert. Und deswegen möchte ich mich von uns beiden schon mal herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dich wirklich hinzusetzen mit uns und da auch wirklich ganz frei von der Seele zu sprechen.
Absolut.
Ja, merci Jordi und Michael, danke. Es hat mich sehr gefreut, danke.